Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levente Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Wenn aus sexueller Befreiung Gewalt wird, offenbar hat der in den 1970er und 80er Jahren gefeierte Reformpädagoge Helmut Kendler sogenannte Experimente befürwortet, bei denen er Kinder und Jugendliche in die Obhut von Pädophilen gab. Kendler hatte auch gute Beziehungen zu der evangelischen Kirche und wie geht sie heute damit um? Und schwieriger Brückenschlag, 25 Jahre nach Srebrenica, nach dem Vorbild des Zentralrats der Juden, hat sich jetzt eine bosnisch-herzegowinische Interessensvertretung für Muslime, Katholiken und Orthodoxe gegründet. In den 1960er und 70er Jahren stellte die Jugend kritische Fragen und protestierte für eine neue, bessere Welt. Und dazu gehörte auch die Auflehnung gegen eine als prüde empfundene Moral. Damals galt der Psychologe und Sexualwissenschaftler Helmut Kendler als fortschrittlicher Reformpädagoge. Auf Kirchentagen wurde er wie ein Prophet gefeiert, wenn er von der befreienden Kraft der Sexualität sprach. Er war jahrelang Abteilungsleiter am Pädagogischen Zentrum Berlin und anschließend Professor für Sozialpädagogik an der Technischen Universität in Hannover. Offenbar wurden im Rahmen eines wissenschaftlichen Kendler-Projekts Kinder und Jugendliche, die als schwer erziehbar galten, von Berliner Jugendämtern zu pädophilen Pflegevätern geschickt. Nach einer neuen Studie der Universität Hildesheim steckt sogar ein ganzes Missbrauchsnetzwerk dahinter. Und Helmut Kendler, der 2008 verstorben ist, war dabei eine Schlüsselfigur. Weil er auch enge Kontakte zur evangelischen Kirche hatte, ringt die EKD heute um einen Umgang mit dem gefallenen Star. Michael Hollenbach hat nachgefragt.
Homosexuelle Beziehungen standen bis in die 1970er Jahre hinein unter Strafe. Auch wer der Kuppelei zwischen einem Mann und einer Frau verdächtigt wurde, indem er beispielsweise unverheirateten Paaren ein Zimmer vermietete, musste mit bis zu 5 Jahren Zuchthaus rechnen. Schwangerschaftsabbruch war ein Tabu. An den Folgen illegaler Abtreibungen starben in den 50er und 60er Jahren jährlich Tausende junger Frauen. In diesem Klima einer repressiven Sexualmoral wirkten die Botschaften des Sexualwissenschaftlers Helmut Kendler wie eine Befreiung, sagt der 70-jährige Uwe Sielert, ebenfalls einer der prägenden Sexualpädagogen der Bundesrepublik.
Diese lange Repressionsphase gegen alles Sexuelle drehte der Kendler in diesem Kontext der 68er Zeit. Er drehte den Spieß um und konzentrierte seine pädagogischen Visionen einer emanzipierten Gesellschaft auf eine uneingeschränkt positive und damit auch mystifizierende Wirkung von Sexualität.
In den 70er, 80er Jahren war Helmut Kendler der Star der Sexualerziehung. Er war gefragt in den Medien, wenn es um Fragen der Sexualerziehung ging.
Theresa Nentwig ist Mitarbeiterin am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Die Politikwissenschaftlerin hat sich eingehend mit dem Wirken von Helmut Kendler befasst und auch mit seinen Beziehungen zum Protestantismus. Kendler, der ursprünglich Pfarrer werden wollte, begann seine Karriere als Jugendbildungsreferent der Evangelischen Akademie Arnoldshain und als Pädagoge in dem Evangelischen Studienzentrum Josefsthal am Bayerischen Schliersee.
Die Anbindung, die war sehr gut. Er hielt beispielsweise Vorträge an evangelischen Akademien und publizierte auch in verschiedenen evangelischen Zeitschriften. Erstmal war er eben als Experte gefragt. Dann ging es um Themen wie Sexualmoral, um Jugendarbeit, um Einstellungen der Jugend zur Religion. Dann würde ich noch eine zweite Ebene unterscheiden. Er trat eben auch als Kritiker in Erscheinung. Und da würde ich vor allem diese Ebene der Homosexualität ansprechen. Er hat sich eben dafür stark gemacht, dass ja Homosexualität entkriminalisiert und entstigmatisiert wird.
Kendler, selbst homosexuell, setzte sich unter anderem auf evangelischen Kirchentagen, auf Akademietagungen und in Kooperation mit der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche offen für eine Wertschätzung der gleichgeschlechtlichen Liebe ein Uwe Sielert.
In einer solchen Atmosphäre ist Kentler auch als eine Art Schutzheiliger aufgetreten und empfunden worden, der auf dem Kirchentag für eine freundliche Sexualerziehung eingetreten ist, dass auch Kinder sexuelle Wesen sind.
Für seine Position wurde er zugleich von konservativen und evangelikalen Gruppen des Protestantismus heftig attackiert. Teilweise wurde versucht, Auftritte von Kentler auf kirchlichen Veranstaltungen zu verhindern. So beispielsweise bei einer Tagung in der Evangelischen Akademie Tutzing 1976. Kentler polarisierte, betont auch Johann Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland.
Da war eine ganz starke Polarisierung zwischen den Linken und den Rechten, den Progressiven und den Evangelikalen. Da konnte man nicht wahrnehmen, dass andere von der anderen Seite auch zu Recht Skepsis und Kritik äußern. Darüber sollten wir hinweg sein.
Seit einigen Jahren weiß man, dass Kentler seit Ende der 60er Jahre in sogenannten Experimenten verwahrloste 13- bis 15-jährige Jungen bei ihm bekannten Pädophilen in Berlin in Obhut gab.
Er hatte die Vorstellung, dass eine liebevolle pädophile Beziehung in pädagogischen Kontexten schwierige Kinder, schwierige Jugendliche auf den richtigen Weg bringen könnten. Und das ist eine Haltung, die völlig außer Acht lässt, dass zwischen Erwachsenen und Kindern ein großer Machtunterschied existiert.
Und Kentler wusste, was er tat. Diese Experimente machte er erst 10 Jahre später öffentlich, als die Straftat verjährt war.
Er hat ja über dieses Experiment geschrieben und er hat es ja so ausgelegt, dass es eben als eine Initiative herüberkam, die eben eine sehr gute Absicht hatte. Und er hat ja die Folgen immer sehr positiv dargestellt, dass die Jugendlichen nachher sozial integriert waren, haben eine Familie gegründet.
Helmut Kentler, der 2008 starb, habe seine positive Beurteilung dieser Experimente, die eine Form sexualisierter Gewalt waren, nie revidiert, sagt die Politikwissenschaftlerin Theresa Nentwig.
In Wirklichkeit ist das Experiment nicht so erfolgreich verlaufen. Ich habe ja da auch mit 2 Opfern gesprochen. Man kann sie als Opfer bezeichnen und denen geht es richtig dreckig. Die leiden bis heute eben unter den Folgen des sexuellen Missbrauchs, der damals durch diesen Pflegevater begangen wurde.
Heute weiß die Sexualwissenschaft aufgrund der bekannt gewordenen massenhaften Formen von sexuellem Missbrauch, dass diese Haltung eine ganz problematische ist, weil sie Machtverhältnisse, ja das Verständnis von Gewalt verniedlicht.
Erste Hinweise auf Kentlers strafwürdige Arbeit mit Pädophilen wurden Mitte der 90er Jahre publik. Doch selbst nach seinem Tod 2008 würdigte unter anderem das Evangelische Zentrum für Jugendarbeit sein Werk. Erst in den vergangenen Jahren wurden im Auftrag der Berliner Senatsjugendverwaltung sowie der Universität Hannover, wo Kentler 20 Jahre als Hochschullehrer tätig war, das Wirken des Sexualpädagogen genauer untersucht. Mittlerweile blickt man auch in der evangelischen Kirche kritisch auf die Kooperation mit dem Sexualwissenschaftler. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers ist Sprecherin des EKD-Beauftragtenrates zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.
Ich gehöre ja quasi selber in die Generation derer, die diese reformpädagogischen Ansätze großartig fanden. Und mit dem Blick jetzt zurückzugucken und zu sagen, was gab das für eine Kultur der Grenzverachtung dabei auch? Weil Freiheit gleichgesetzt wurde mit Grenzenlosigkeit. Und dass wir an der Stelle auch in den Kirchengemeinden oder als Kirchen auch einen blinden Fleck hatten, da müssen wir zu stehen und da müssen wir auch eine Verantwortung für übernehmen.
Auch der Kieler Sexualwissenschaftler Uwe Sielert sieht noch Aufklärungsbedarf in der evangelischen Kirche.
Ich bin mir nicht sicher, wie weit Kentler mit seinen Freunden im kirchlichen Bereich vernetzt war mit all denjenigen, die auch im kirchlichen Bereich als Pfarrer oder als Jugendgruppenleiter sexuelle Grenzüberschreitungen vollzogen haben und inwiefern Kentler da legitimierend mitgemischt hat. Das muss kritisch angeschaut werden. Da muss möglicherweise auch noch was aufgearbeitet werden.
Und der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Clausen fragt sich,
was sind eigentlich bestimmte Strukturen, die dazu führen, dass man ihm eine Bühne gegeben hat, ihm ein Renommee verschafft hat, dass es ihm möglich gemacht hat, seine Taten zu begehen?
Clausen erinnert daran, dass Gerold Becker, einer der Haupttäter im Skandal um sexualisierte Gewalt an der reformpädagogischen Odenwaldschule, unter anderem auch von 1993 bis 1997 im Präsidium des Evangelischen Kirchentages tätig war und die EKD in Bildungsfragen beraten hat.
Ich glaube, dass Reformpädagogik und bestimmte Sexualpädagogik nicht so ist, das war gut, das war schlecht. Beides hängt immer miteinander zusammen.
Eine Akzeptanz von Pädophilie als integraler Bestandteil der Reformpädagogik? Das sehen Theresa Nentwig und Uwe Sielert durchaus anders. Sie plädieren für eine differenzierte Sicht auf das Wirken von Helmut Kendler.
Wenn man sich sein Engagement für die Entkriminalisierung der Homosexualität gerade in der Kirche auch anschaut, dann bin ich der Meinung, das ist eben sehr positiv zu bewerten. Wenn man sich dann eben diese zweite Ebene anschaut, sein Eintreten für sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen, dann kann man sagen, das ist hochproblematisch.
Ich würde anempfehlen, eine differenzierte Rückschau. Ich würde betonen, dass sexualitätsfreundlichen und die Homosexualität befreienden Intentionen von Kendler, dass die durchaus Würdigung vertreten. Und dass auf der anderen Seite genauso gesagt wird, Kendler war auch jemand, der Pädophilie legitimiert hat. Und dass Kendler segensreiches und gleichzeitig sehr problematisches mit sich gebracht hat.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Mit dem Bosnienkrieg verließen in den 90er Jahren immer mehr Muslime ihre Heimat und gingen ins Exil. Auch in Deutschland leben viele von ihnen und es gibt inzwischen zahlreiche lebendige muslimisch-bosnische Gemeinden. 1994 wurde die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken gegründet. Der Dachverband der bosnischen Muslime hat seinen Sitz in Wiesbaden. In diesen Tagen wurde nun nach dem Vorbild des Zentralrats der Juden auch für die bosnisch-herzegowinische Gemeinschaft in Deutschland ein Zentralrat als Interessensvertretung ins Leben gerufen. Nur mit einem großen Unterschied, dass bei dieser neuen Organisation verschiedene ethnische und religiöse Anhänger vertreten sind, wie etwa bosnische Muslime, serbische Orthodoxe und kroatische Katholiken. Es fließen jedenfalls sehr unterschiedliche Exil- und Migrationserfahrungen ein. Es heißt, man sucht neue Wege. Carsten Dippel weiß mehr, er sprach mit den Gründern des Zentralrats.
Vor 25 Jahren, im Juli 1995, töteten serbische Einheiten unter dem Kommando des Milizenführers Ratko Mladic und vor den Augen einer überforderten UN-Schutztruppe bei Srebrenica mehr als 8000 bosnische Muslime. Das größte Massenverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges markierte den grausamen Tiefpunkt eines Krieges, der den ehemaligen Vier-Völker-Staat Jugoslawien über Jahre in ein Schlachthaus verwandelt hatte. Die Teilrepublik Bosnien-Herzegowina war dabei ein besonders umkämpftes Gebiet mit Verbrechen auf vielen Seiten. In Srebrenica wurden die etwas älteren Jungen und ihre Väter von den Familien getrennt, abgeführt und erschossen.
Ich stelle mir immer wieder die Frage, wäre mir lieber 3 Jahre länger leben zusammen mit Vater, mit ungewissem Ausgang, als die Ferne hier aus Berlin. zu betrachten. Und wenn ich an die Zeiten zurückdenke, damals haben wir kommuniziert mit den Belagerten in Srebrenica über so ein Rotes Kreuz-Formular. Darauf passt nur 20, 25 Wörter. Und das war einzige Kommunikationsmöglichkeit. Das hat so ganze Jahre so geprägt.
Damir Krčić war während der berüchtigten Belagerung von Srebrenica Jugendlicher. 2 Jahre zuvor war er mit seiner Mutter und dem älteren Bruder nach Deutschland geflohen. Sein Vater jedoch war in Bosnien geblieben.
10 Jahre später haben wir ihn aus 3 verschiedenen Massengräbern durch die DNA-Analyse identifiziert und beigesetzt. Nichtsdestotrotz habe ich nie den bosnischen Aspekt verloren, dass das im Krieg war, dass jetzt Frieden ist, dass man miteinander auskommen soll.
Heute tritt Damir Krčić fern der alten Heimat für ein Projekt ein, das die Gräben von einst überwinden will. Der jüngst ins Leben gerufene Zentralrat von Bosnien und Herzegowina. Er vertritt die Interessen aller Exil-Bosnier, ganz gleich welcher Ethnie oder Religion sie angehören. Hier werden bosnische Muslime ebenso angesprochen wie kroatische Katholiken, serbische Orthodoxe und Roma. Angestoßen wurde das Projekt vom bosnisch-herzegowinischen Staat. Der Zentralrat fungiert als eine Art Dachverband, der die Arbeit der vielen lokalen Vereine, kirchlichen Träger, Moschee oder Sportvereine hierzulande besser bündeln soll. Eine etwas ungewöhnliche Gründungsgeschichte, sagt der Migrationsforscher Damir Softic.
Wir sind sozusagen Brückenbauer. Wir wollen ja auch hier Zusammenarbeit mit Ministerien, anderen Migranten, Selbstorganisationen und so weiter in Kontakt treten und uns austauschen und förderliche Projekte auf die Beine stellen für die Bereiche Bildung, Humanitäres, aber auch wirtschaftliche Zusammenarbeit, wissenschaftliche Zusammenarbeit. Und ja, die Brücke bauen wir zwischen sozusagen der deutschen Gesellschaft und der Migranten-Community und dem Herkunftsland dieser Leute.
Die bosnisch-herzegowinische Gemeinschaft in Deutschland zählt heute schätzungsweise 250.000 Menschen. Es ist die europaweit größte Diaspora der Bosnier und Herzegowiner. Sie ist sehr heterogen, nicht nur was ihre ethnische und religiöse Herkunft angeht, sondern auch mit Blick auf ihre Migrationsgeschichte nach Deutschland. Anders als Damir Krčić, der als bosnischer Kriegsflüchtling 1993 nach Deutschland kam, ist Damir Softic, der heute ein Bildungsunternehmen führt, in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen. Seine Eltern gehörten zu jener Generation, die in den 60er, 70er Jahren von der Bundesrepublik als Arbeitskräfte angeworben wurden. Eine bosnische Besonderheit sei, dass die Religion gleichzeitig die Ethnie angebe und diese wiederum die Nationalität. Viele ließen sich so zu einer bestimmten Gruppe zuordnen, häufig schon durch die Vornamen. Dragan oder Snježana bei serbisch-orthodoxen, Ibrahim oder Alija bei muslimischen Bosniern. Aber auch ganz neutrale Vornamen wie Damir oder Slatan werden gern gewählt. Insgesamt spiele die Religion tatsächlich eine geringere Rolle, als man vielleicht meinen könnte. Hier wirke sich die Erziehung im kommunistisch orientierten Jugoslawien aus.
Ja, ich bin persönlich immer in so einem frühen Kindheitsalter in einem jugoslawischen Geist, sage ich mal, aufgewachsen, war auf der muttersprachlichen Ergänzungsschule lange. Dort war es immer multiethnisch eigentlich und spürte plötzlich, wie es Anfang der 90er sich die Stimmung drehte und ein wenig mehr diese ethnische Zugehörigkeit eine Rolle spielte. Und das war schon sehr schade und bedrohlich mitzuerleben, wie sich so Nationalismus oder Rassismus verbreiten kann.
Die Eltern von Damir Softic gehörten zur ersten Einwanderergeneration aus Jugoslawien. Später kamen die bosnischen Kriegsflüchtlinge. Heute sind es vorwiegend Studenten und Arbeitssuchende, die nach Deutschland kommen. Viele Kriegsflüchtlinge kehrten nach dem Daytoner Friedensabkommen von 1995 wieder zurück nach Bosnien. Auch aufgrund der Unsicherheit über den rechtlichen Status und schleppende Asylverfahren. Damir Krčić war in Deutschland anfangs nur geduldet. Er besaß nicht einmal einen anerkannten Flüchtlingsstatus. Später studierte er in Deutschland und baute sich hier eine Familie auf. Bisher, so sagt der Informatiker, verliefen viele Aktivitäten der bosnisch-herzegowinischen Community in Deutschland entlang der ethnischen und religiösen Linien. Nun gehe es darum, sehr viel stärker religiös und ethnisch übergreifend zu arbeiten.
Wir müssen uns erstmal in der Lage versetzen, uns neu kennenzulernen. Wir wollen versuchen, da wir hier miteinander sehr gut auskommen können, dass wir auch das bisschen wieder zurück nach Hause bringen, das, was wir eigentlich schon gehabt haben, dass das nicht verloren gegangen ist. Jetzt wollen wir das nach Bosnien zurückgeben.
Die Konflikte aus der Kriegszeit seien kaum mit in die Diaspora getragen worden, sagt Kritschitsch. In Berlin gäbe es zum Beispiel bosnische Arbeitgeber, die Leute ohne Ansehen der Ethnie oder Religion einstellen.
Wenn wir hier leben, wenn wir hier arbeiten, dann wird keiner nachgefragt, welche Ethnie, welche Religion er besitzt, sondern vor allem es geht um menschliche Fähigkeiten. Woanders, sprich jetzt Bosnien, wäre nicht das der Fall, sondern da würde man erstmal nach seiner Ethnie sortiert.
Ganz frei von innerbosnischen Konflikten geht es hier in Deutschland jedoch nicht so, sagt Amir Softic. Als Kind hat er muttersprachlichen Ergänzungsunterricht bekommen. Manche Eltern hätten ihre Kinder jedoch aus diesem Unterricht genommen, wenn sie feststellten, dass die Lehrerin einen anderen ethnischen Hintergrund hatte. Muslimisch-christliche Ehen seien die Ausnahme. Bei der Partnerinnen- und Partnerwahl wirkten auch im Exil festgefügte Muster fort. Bosnische Serben oder Kroaten kaufen auch nicht einfach im Supermarkt für Produkte vom Balkan, wenn dieser muslimisch geführt ist. Und spätestens, wenn es um Fußball geht, bricht sich nationalistischer Eifer Bahn. Wirklich brenzlig wird es, wenn es um den Bosnienkrieg geht. Die Kriegsverbrechen sind tabu. Der Zentralrat hat noch viel Alltagsarbeit vor sich.
Leute, die in der Flüchtlingszeit hergekommen sind, in den 90er Jahren, kennen ja auch gar nicht ihre Verwandten, die in Deutschland schon seit den 60er Jahren leben. Das ist nämlich ziemlich auffällig, dass sich bei uns sehr viele Leute engagieren, die in den 90er Jahren eingewandert sind. Also Vertretungen von denen, die in den 60er Jahren schon eingewandert sind, muss man sagen, sind fast nicht vorhanden. Das ist sehr, sehr auffällig und darum würde es auch gehen, weil wir stellen auch einen großen Teil dieser Diaspora dar und die ja auch den Krieg quasi vor Ort ja nicht erlebt haben, aber in Deutschland lebend dann auch Angst um ihre Angehörigen hatten. Und darum geht es ja, die Diaspora innerhalb Deutschlands vielleicht einander näher zu führen.
Brain Circulation sei dabei ein Stichwort, sagt Softic. Ob Software-Spezialisten, Unternehmer, Wissenschaftler. Es gibt viele, die in Deutschland ausgebildet wurden, um in Bosnien-Herzegowina zu investieren und dort etwas aufzubauen. Ein Ziel sei umgekehrt aber auch, die Sprachweitergabe hier in Deutschland zu sichern. Weshalb sich der Zentralrat nun für die Wiederaufnahme eines bundesweiten muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts einsetzt. Für den serbisch-orthodoxen Theologen Zlatibor Kojadinovic hat der Zentralrat eine wichtige Vorbildfunktion.
Ich denke, sollte die Idee von einem Zentralrat in Deutschland erfolgreich umgesetzt werden, ließe sich das Projekt sicherlich auch in andere europäische Länder übertragen.
Kojadinovic wurde in Bosnien-Herzegowina geboren. Später hat er in Slowenien gelebt und in Belgrad studiert. Seit 30 Jahren lebt er in Nürnberg, hat hier eine Familie gegründet. Viele Jahre arbeitet er nun schon als Seelsorger.
Das Potenzial wird sichtbar, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu respektieren. Ohne gegenseitiger Respekt und Kompromissbereitschaft wird eine multireligiöse und multiethnische Gesellschaft sehr, sehr schwer funktionieren.
Jeder lebe mit seinem Schmerz allein, sagt der bosnische Kriegsflüchtling Damir Kritschitsch. Von den 8000 Opfern in Srebrenica sind mittlerweile 6000 beigesetzt, darunter auch sein Vater. Die internationale Gemeinschaft habe diese schrecklichen Gräueltaten nicht verhindern können. Immerhin aber mit den Prozessen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag für Gerechtigkeit gesorgt. Über das Erlittene werde in den Familien und erst recht zwischen den verschiedenen Ethnien noch sehr wenig gesprochen. Auch dafür könnte die Arbeit des Zentralrats Räume öffnen. Aber das brauche Zeit.
Carsten Dippel mit einem Beitrag über den neu gegründeten Zentralrat der Bosnier und Herzegowina. Und das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.